den ungewöhnlichen Taten des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, in seinen verschiedenen Inkarnationen hört, wird man zweifellos auf das obere Planetensystem erhoben. Oder man kehrt sogar nach Hause zu Gott zurück. Vers 31, gibt es keine Erläuterung zu. Vijamane karmani dam daiva pitri tamanuse yatra yantra nukirkita tattesham sukritam viduhu. Immer wenn im Verlauf einer rituellen Zeremonie die Taten Vamana Devas beschrieben werden, sollte diese Zeremonie als äußerst glückverheißend betrachtet werden. Ob sie nun ausgeführt wird, um die Halbgötter oder die Vorväter auf Pritriloka zu erfreuen, oder um ein gesellschaftliches Ereignis wie eine Hochzeit zu feiern. Erläuterung. Es gibt drei Arten von Zeremonien, nämlich Zeremonien, um die höchste Persönlichkeit Gottes und die Halbgötter zu erfreuen, Zeremonien, die für gesellschaftliche Feiern wie Hochzeiten und Geburtstage durchgeführt werden, und Zeremonien zur Freude der Vorväter, wie die Shraddha-Zeremonie. Bei all diesen Festlichkeiten werden große Geldsummen für verschiedenste Tätigkeiten ausgegeben, wohingegen hier vorgeschlagen wird, dass man bei jeder Zeremonie die wunderbaren Taten Vamana Devas vortragen sollte. Dadurch gelangt die Zeremonie zweifellos zu einem erfolgreichen Ende und bleibt von allen Unzulänglichkeiten frei. Hiermit endet die Bhaktivedanta Erläuterung zum 23. Kapitel im 8. Kanto des Srimad Bhagavatam mit dem Titel Die Halbgötter gewinnen die himmlischen Planeten zurück. So, ein paar Worte hier. Jetzt ist das Kapitel zu Ende. So, wir hatten hier gehört von Vamana Dev. Vamana ist eine Form des Herrn, eine Zwergeninkarnation, der als kleiner Brahmana erschien im Palast von Bali Maharaj, wo er ihn um drei Schritte Land gebeten hatte. Und letztlich hatte sich Bali Maharaj dem Herrn ergeben und war dadurch zu einer großen Persönlichkeit geworden. So war mit zu einer großen Persönlichkeit, wenn man den Fußspuren Bali Maharajs folgt. Und was war das Besondere, die besondere Eigenschaft Bali Maharajs? Wodurch wurde er zu einer großen Persönlichkeit, den allen drei Welten gepriesen werden, dadurch, dass er sich völlig dem Herrn gegeben hat. Nach dem Prinzip Atmanivedana. Es gibt neue Prinzipien, deswegen des vollen Dienstes, Bishavan, Kirtana, Mishnus, Malavan, Parasivan und Vajra Vandana. Sakyam Atmanivedana. Das sind Hören, Chanten, sich erinnern, sich den Füßen des Herrn ergeben. Shavanam, Kirtana, Mishnus, Malavan, Parasivan, Ajanam, die Verehrung. Vandanam, dadurch man Gebete darin. Shavanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Parasivanam, Archanam, Vandanam, Dasyam. Dann dadurch, dass man dem Herrn dient, als einfacher Diener, gewöhnlicher Diener. Und dann atmet man die Vedanam, indem man alles dem Herrn hingibt, noch erstmal Sakyam, indem man Freundschaft mit dem Herrn schließt und indem man alles dem Herrn hingibt. So, hier heißt es, wenn man über diese wunderbaren Taten des Herrn und seine Geweihten hört, man wird automatisch eine sehr glückverheißende Atmosphäre geschaffen. Und der Prabhupada, oder besser gesagt der Vers hier, der letzte Vers des Kapitels, gibt uns den Rat, dass wir in allen Zeremonien, die wir ausführen, und wir werden speziell drei Arten von Zeremonien erwähnen, sollten wir immer den Ruhm des Herrn preisen. Und die einfachste Form, wie man den Herrn preisen kann, wenn man sich an nichts erinnern kann oder kein großer Gelehrter ist, nicht an die Spiele des Herrn erinnern kann, ist, dass man den Heiligen Namen chantet. Das Sankirtan Yajna, das Chanten der Heiligen Namen, dann hat den gleichen Effekt. So, jetzt gehen wir zum nächsten Kapitel über. Jetzt sprechen wir über Matsya, die Fischinkarnation des Herrn. Und dann gibt es eine lange Einführung in das Kapitel. Dieses Kapitel beschreibt, wie die höchste Persönlichkeit Gottes als Fisch erschien und wie Maharaj Satyavrata von einer Flut gerettet wurde. Die höchste Persönlichkeit Gottes erweitert sich in Form von Svamsa, persönlichen Erweiterung, und Vivinamsa, Erweiterung in Form der Lebewesen. In der Bhagavad Gita 4.8 heißt es, Paritanaya Sadunam Vinashtaya Chuskitam. Die höchste Persönlichkeit Gottes erscheint auf diesem Planeten, um die Sadhus oder Gottgeweihten zu beschützen und die Schurken oder Nicht-Gottgeweihten zu vernichten. Der Herr erscheint insbesondere, um die Kühe, die Brahmins, die Halbgötter, die Gottgeweihten und das vedische Religionssystem zu beschützen. Aus diesem Grund erscheint er in den verschiedensten Formen, manchmal als Fisch, manchmal als Eber, manchmal als Nishinga-Deva, manchmal als Vamana-Deva und so fort. Doch obwohl er in jeder dieser Formen oder Inkarnationen in den Einflussbereich der materiellen Erscheinungsform der Natur kommt, wird er von ihr nicht beeinflusst. Dies ist ein Zeichen seiner höchsten Herrschaft. Obwohl er in die materielle Welt herabsteigt, kann Maya ihn nicht berühren. Folglich können ihm keinerlei materielle Eigenschaften zugesprochen werden. Einmal zur Zeit der Vernichtung am Ende des vorangegangenen Kalpa wollte ein Dämon namens Hayagriva das vedische Wissen rauben. Deshalb inkarnierte sich die höchste Persönlichkeit Gottes zu Beginn der Zeit Swayambhuva Manus in der Form eines Fisches und rettete so die Veden. Während der Regierungszeit Chakshusha Manus lebte ein König namens Satyavrata, der ein sehr frommer Herrscher war. Um ihn zu retten, erschien der Herr zum zweiten Mal als Fischinkarnation. König Satyavrata wurde später der Sohn des Sonnengottes und hieß Shradadeva. Er wurde von der höchsten Persönlichkeit Gottes als Manu eingesetzt. Um die Gunst der höchsten Persönlichkeit Gottes zu erlangen, legte sich König Satyavrata die Entsagung auf, nur von Wasser zu leben. Als er einmal diese Entsagung am Ufer des Flusses Kritamala durchführte und mit seinen Händen Wasseropferungen darbrachte, erblickte er einen kleinen Fisch, der ihn um Schutz anflehte. Er bat den König, ihn in einen sicheren Ort zu bringen. Obwohl der König nicht wusste, dass der kleine Fisch die höchste Persönlichkeit Gottes selbst war, gab er als König dem Fisch Schutz und bewahrte ihn in einem Wasserkrug auf. Der Fisch, der die höchste Persönlichkeit Gottes war, wollte König Satyavrata seine Macht zeigen. Und er erweiterte seinen Körper auf solch eine Weise, dass er nicht mehr in den Wasserkrug passte. Darauf setzte der König den Fisch in einen großen Brunnen. Doch auch der Brunnen war bald zu klein. Sodann setzte der König den Fisch in einen See, doch auch der See bot nicht genug Raum. Schließlich setzte der König den Fisch ins Meer, doch selbst das Meer war nicht groß genug. Da begriff der König, dass der Fisch niemand anders als die höchste Persönlichkeit Gottes war. Und er bat den Herrn, seine Inkarnation als Fisch zu beschreiben. Die Persönlichkeit Gottes, die durch den König erfreut worden war, teilte ihm mit, dass das Universum binnen einer Woche von einer Flut heimgesucht werde und dass die Fischinkarnation den König zusammen mit den Rishis, den Kräutern, Samen und anderen Lebewesen in einem Boot, das an dem Horn dieses Fisches befestigt sei, beschützt werde. Nachdem der Herr dies gesagt hatte, verschwand er. König Satyavrata brachte dem höchsten Herrn achtungsvolle Ehrbietung dar und setzte seine Meditation über ihn fort. Als die Zeit gekommen war, fand die Vernichtung statt und der König sah, wie sich ein Boot näherte. Nachdem er mit gelehrten Brahmanas und heiligen Persönlichkeiten an Bord gegangen war, brachte er Gebete dar, um die höchste Persönlichkeit Gottes zu verehren. Der höchste Herr weilt im Herzen eines jeden und so lehrte er Maharaj Satyavrata und die heiligen Persönlichkeiten das vedische Wissen im Inneren des Herzens. Vom Innern des Herzens her. König Satyavrata wurde in seinem nächsten Leben als Vaivasvata Manu geboren, der in der Bhagavad Gita erwähnt wird. Vaivasvata Mandave Praha. Der Sonnengott sprach die Wissenschaft der Bhagavad Gita zu seinem Sohn Manu. Weil dieser Manu, der Sohn Vivasvan, es war, trug er den Namen Vaivasvata Manu. Vers 1. Sri Rajavacha Bhagavan Jotum Ichami Hariran Bhuta Karamanaha Avatara Katam Madhyam Maya Matsya Vidambanam. Maharaj Pariksit sprach: Hari, die höchste Persönlichkeit Gottes, befindet sich ewig in seiner transzendentalen Stellung. Trotzdem steigt er in die materielle Welt hinab und manifestiert sich in verschiedenen Inkarnationen. Seine erste Inkarnation war die eines großen Fisches. Und überaus mächtiger Shukadeva Goswami. Ich möchte von den Spielen dieser Fischinkarnation hören. Erläuterung von Srila Prabhupada. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist allmächtig. Und doch nahm er die Form eines außergewöhnlichen Fisches an. Dies ist eine der 10 ursprünglichen Inkarnationen des Herrn. Yadartam maradhat rupam matsyam loka yugupsitam tama prakriti duramasham karma grasta ivishvaraha etanno bhagavatam sarvam yatavad vaktum arhasi utama shoka charitam sarvaloka sukavaham. Übersetzung. Zu welchem Zweck nahm die höchste Persönlichkeit Gottes diese abscheuliche Form eines Fisches an, ebenso wie ein gewöhnliches Lebewesen verschiedene Formen oder dem Gesetz das Karma annimmt. Die Form eines Fisches ist gewiss verdammt und mit schrecklichen Leiden verbunden. O mein Herr, was war der Zweck dieser Inkarnation? Erkläre uns dies gütigerweise, denn von den Spielen des Herrn zu hören, ist für jeden segensreich. Erläuterung. Maharaj Pariksits Frage an Shukadeva Goswami beruhte auf einem Grundsatz, der vom Herrn persönlich in der Bhagavad Gita 4.7 erwähnt wird. Yada yada hi dharmasya glanir bhavate bharata aryutana dharmasya tadatmanam sichamyaham. Wann immer und wo immer religiöses Leben verfällt und Nachkommen Bharatas und Irreligiosität zunimmt, zu der Zeit erscheine ich. Der Herr erscheint in jeder Inkarnation, um die Welt von irreligiösen Prinzipien zu bewahren und besonders um seine Geweihten zu beschützen. Haritanaya Sadunam. Vamana Deva erschien zum Beispiel, um seinen Geweihten Bali Maharaj zu retten. Ähnlicherweise muss die höchste Persönlichkeit Gottes auch die abscheuliche Form eines Fisches angenommen haben, um einen Gottgeweihten zu begünstigen. Pariksit Maharaj war begierig, etwas über den Gottgeweihten zu erfahren, für den der höchste Herr diese Form angenommen hatte. Sri Shukta Uvacha iti ukto Vishnuratina Bhagavan Vadarayanai Uvacha Charitam Vishnur Matsya Rupena Yatkritam. Sutta Goswami sprach: Nachdem Shukadeva Goswami von Pariksit Maharaj so befragt worden war, begann dieser überaus mächtige Heilige die Spiele der Inkarnation des Herrn als Fisch zu beschreiben. Shri Shuka Uvacha Govipra Sadunam Chandra Sangha Vicheshvaraha Rakshang Ichang Stanur Date Dharma Syartas Yachaivahi. Shri Shukadeva Goswami sprach: O König, zum Schutz der Kühe, der Brahmanas, der Heilgötter und der Gottgeweihten, sowie der vedischen Literatur, der religiösen Prinzipien und der Prinzipien, um das Ziel des Lebens zu erreichen, nimmt die höchste Persönlichkeit Gottes die Form von Inkarnationen an. Erläuterung. Die höchste Persönlichkeit Gottes erscheint im Allgemeinen in verschiedenen Arten von Inkarnationen, um den Kühen und den Brahmanas Schutz zu gewähren. Der Herr wird als Go Brahmana Hitaya Cha bezeichnet. Mit anderen Worten, er ist immer bestrebt, den Kühen und den Brahmanas zu nützen. Als Sri Krishna erschien, wurde er absichtlich ein Kuhherdenjunge und zeigte persönlich, wie man die Kühe und Kälber beschützt. In ähnlicher Weise erwies er Sudama Vipra, einem echten Brahmanen, Achtung, die Menschen muss, die Menschheit muss von den persönlichen Taten des Herrn lernen, wie man besonders die Brahmanes und den Kühen Schutz gewährt. Dann sind der Schutz der religiösen Prinzipien, die Erfüllung des Lebensziels und der Schutz des vedischen Wissens gewährleistet. Ohne den Schutz der Kühe kann die brahminische Kultur nicht aufrechterhalten werden. Und ohne brahminische Kultur kann man das Ziel des Lebens nicht erreichen. Daher wird der Herr als Go-Brahman-Aitaya bezeichnet. Denn es erscheint einzig und allein, um die Kühe und Brahmanas zu beschützen. Da unglücklicherweise die Kühe und die Brahmanas im Kali-Yuga nicht beschützt werden, befindet sich die Welt in einer bedenklichen Lage. Wenn die menschliche Gesellschaft eine höhere Stufe erreichen möchte, müssen die Gesellschaftsführer den Unterweisungen der Bhagavad Gita folgen und den Kühen, Brahmanas und der brahminischen Kultur Schutz gewähren. So, hier hören wir darüber. Wichtig ist jetzt, dass die brahminische Kultur und die Kühe geschützt werden. So. Kshatriyas, Könige, die Führer der Gesellschaft, die Krieger, sollten vor allem die Brahmanen, sind die Vaishyas. Eine der Aufgaben der Vaishyas besteht darin, die Kühe zu beschützen. Ne? Da gibt es drei Pflichten, die Vaishyas haben. Das ist einmal Gorakshya, Krishi Gorakshya Vanyam. Krishi bedeutet, dass sie pflügen, das heißt das Land bebauen und Lebensmittel und so weiter erzeugen. Go-Rakshya, Go bedeutet Kuh und Rakshya bedeutet, dass die Kühe beschützen. Und Vanyam bedeutet, dass sie Handel treiben. Nur in dieser Weise sollten die Kühe beschützt werden und nicht ausgebeutet werden oder geschlachtet werden, um Fleisch essen, um Fleisch zu geben. Und Chastas heißt es, dass es so viele andere Formen des Lebens gibt, andere Tiere, Lebensformen, Tierformen gibt, die weniger wichtiger sind als die Kühe. Dass man die Kühe auf keinen Fall schlachten soll, um sie zu essen. Im Grunde heißt es sogar, dass die Kühe eine der Mütter des Menschen sind. Heißt es wie die eigene Mutter, die Hebamme, dann die Frau eines Brahmanes, eines Königs, und die Kühe. Und das heißt, wenn man die Kühe misshandelt oder vielleicht sogar tötet, dann bekommt man die gleichen Reaktionen, als würde man diese gleichen Handlungen oder das gleiche tun mit seiner eigenen Mutter. Das ist eine sehr, sehr starke, sehr heavy Aussage im Schatten. Wie wichtig die Kühe sind. Weshalb sind die Kühe so wichtig? Weil für die Ausführung unserer religiösen Pflichten bedürfen wir, vor allen Dingen um vedische Opfer auszuführen, braucht man Ghee. Und das Ghee, wie wir wissen, kommt von der Milch, die Kühe. Und nicht nur die Milch, sondern im Grunde für Opfer sind 4 oder 5 Dinge sehr wichtig, wie auch bekannt ist, Panchagami. Panchagami. Wenn ich mich erinnere, war das Ghee, Butter, Joghurt, Purin, Kuh und der Dung. Das sind 5 Elemente, die sehr wichtig sind für die brahminische Kultur. Du kannst sowas wie sehen, wenn wir nach Indien fahren, besonders in den Dörfern. Wo die Menschen noch sehr einfach leben, sehr einfach im Prinzip ein einfaches Leben führen. Der Dung der Kuh ist ein sehr wichtiges Element im Leben der Menschen. Das heißt, überall wo Kühe sind, sammeln die Leute den Kuhdung und bilden so Fladen, was wir gesehen haben, Fladen. Und die Fladen, die kleben so an die Häuser, an die Hauswand. Das ist trocknet. Und wenn die getrocknet sind, nehmen sie ab und stapeln die. Und das ist der beste Brennstoff, um zu kochen. Das heißt, dass wenn man kocht, ne, je nach dem Brennstoff, den man benutzt, ist die Qualität, ne, das Buch, das Essen. Ne, heißt es zum Beispiel, wenn man Kohle kocht, dann hat man einen bestimmten Effekt im Essen. Wenn man Kudung benutzt, ist das beste Effekt. Ne, wenn man Gas benutzt, oder Methan, das Methangas, ne, auch von den Kühen, hergestellt wird. Auch noch andere Effekte, der Holz. Der beste Brennstoff soll der Kudung sein. Und nicht nur das, sondern der Kudung wird auch benutzt, nur um Orte reinzuhalten. Kuhurin und Kudung wird benutzt, und man ist sehr schön zu sehen, wenn man nachher so die Häuser betritt, ne, in Indien, von den einfachen Leuten, oder auch in unserem Gurukula in Mayapur. Ne, bevor sie like im Prinzip, ne, dass sie den Lehm, den sie benutzen, die Hütten zu bauen, nur dass sie mit Kudung vermischen. Und dass sie auch den Boden regelmäßig mit Kudung sauber machen. Und das gibt dem Ganzen einen sehr frischen, sehr nicen Perfume. Einen nicen Duft. Ne? Sehr nicen Duft. Klar, am besten hat man ein anderes Konzept davon. Ne? Im Westen hat man ein anderes Paradigma, von dem es schön ist und was gut riecht und so. Ja.
Plastikboden.
Ja, Plastikboden. Stinkende Plastikboden. Völlig unhygienisch. Im Grunde kann man Plastik nie richtig sauber. So, ja, genau wie Prabhupada auch gesagt hat. Früher, in vergangener Zeit, verschiedenen Yogas. Ne, ganz verschiedene Opulenzen, verschiedene Reichtümer. Da gibt es diese sehr schöne Geschichte, die Prabhupada erzählt von Dhananjaya. Er kennt den Namen Dhananjaya. Conqueror of Wealth. Wie sagt man das im Deutschen? Eroberer von Reichtum. Ne, das ist ein Name, den Krishna Arjuna Dhananjaya. Ne? Eroberer von Reichtum. Spricht er jetzt? Eroberer von Reichtum. Weshalb? Weil Arjuna, der vor einem großen Opfer, was sie ausgeführt hat, hatte Yudhishthir, das waren die fünf Pandavas, die hatten ein großes, ich weiß nicht mehr genau, was für ein Opfer das war. Und da brauchten sie viel Reichtum, viel Gold. Wie Prabhupada hier selber erwähnt, für diese vedischen Opfer brauchten sehr viel Reichtum, viel Geld aussehen. Und so brauchten sie viel, viel Gold. Und Krishna war zu der Zeit anwesend. Und er gab den Pandavas einen Rat, wo sie Gold finden konnten. Weil Krishna ist Sarvajna, ist alles weiß. Kann er uns auch unterweisen, wie wir Gold finden. Und dann wies Krishna Arjuna nur zu einem bestimmten Ort zu gehen, wo viel Gold war. Und er erzählt ihm die Geschichte, wieso das Gold da lag. Und er erzählt ihm, dass er lange, lange Zeit ein sehr mächtiger König in einem Satya-Yuga gelebt hatte. Und dieser König, er sagte, dass dieser König große Opfer ausgeführt hatte. Und Prabhupada erklärt dazu, dass in der Zeit die Menschen nicht von Plastiktellern aßen, sondern von Goldtellern. Und wenn sie einmal von einem Goldteller gegessen hatten, dann schmissen sie ihn weg. Genau wie wir heute unsere Plastikteller wegschmeißen, unsere Papierteller wegschmeißen. Und das war nicht so, der war so reich, der König, dass er, als das vedische Opfer zu Ende war, belohnte er die Brahmanas. Da gab er viel, viel Gold den Brahmanas. Und den Brahmanas war das zu viel. Und die wollten das alles nicht alles mitnehmen, sondern auf dem Weg entschlossen, das einfach irgendwo hinzuschmeißen und weiterzugehen. Weil Brahmanas sind normalerweise nicht sehr angezogen zu Leuten im Reichtum. Und dann haben sie das ganze Gold dahin geschmissen. So ein Abhang oder so. Und keiner wusste davon.
Aber beim Krishna Sarvagyas, ne, gab er Arjuna den Tipp, zu dem Ort zu gehen, das Gold ne, zu finden und dann das Gold zu benutzen, ne, um nur das Opfer auszuführen. Zu welchen Zeit waren die Menschen sehr reich? Im Grunde bemühten sie sich gar nicht großartig um Reichtum. Sondern sie waren einfach reich, wie Paul uns erklärt, und wie ich heute Morgen gelesen habe, am Nektar der Hingabe. Wenn man gutes Karma hat, dann erscheint er einfach der Reichtum. Man braucht sich keine große Mühe zu geben, um Reichtum zu finden. Sondern man bekommt einfach Reichtum. Genau wie man, ne, in Bhagavatam heißt es, genauso wie das Leid kommt, ohne dass man das wünscht oder plant. In gleicher Weise kommt auch die Freude zu gegebener Zeit, ohne dass man sich darum bemüht. Ne? So in der materiellen Welt sind die Menschen sehr bemüht, ihr Leid zu vermindern und die Freude zu vergrößern. Das ist im Grunde die Hauptbemühung, die sie machen. Die Freude zu vergrößern und das Leid zu vermindern. Aber Prahlad Marsh erklärt uns im Srimad Bhagavatam, ist ein intelligenter Mensch, ein Transzendentalist. Er sollte sich nicht bemühen, die Freude zu vergrößern und das Leid zu vermindern, sondern sollte sich fixieren in den Grundvollen Dienst, sollte Krishna zufriedenstellen. Und sollte, wenn er leidet, sollte es einfach tolerieren. Matra Sparsha Dukautiya, wie Krishna mit der Bhagi. Man sollte einfach das Leid und die Freude tolerieren, genauso wie man den Einfluss der Jahreszeiten toleriert oder Hitze und Kälte toleriert. Ohne zu lamentieren. Zum Beispiel jetzt kommt der Winter. Was ist der Nutzen, sich hinzusetzen, den ganzen Tag und zu lamentieren? Oh, der Sommer ist vorbei. Oh, jetzt kommt der Winter. Oh, wie schrecklich. Oh, wie fürchterlich. Oh, der Winter. Sondern man soll einfach diese Umstände tolerieren und warten. Und dann kommt schon wieder neuer Sommer, neuer Frühling. Und in der gleichen Weise gibt uns Prahlad Marsh den Rat, dass wir nicht unsere Zeit verschwenden sollen. Die materielle Natur zu manipulieren, unser Freude zu vergrößern, das Leid zu vermindern. Sondern wir sollten einfach unbeirrbar uns fixieren, die Lotusfüße des Herrn, den hingebungsvollen Dienst ausführen. Und in dieser Weise ist Karma, oder ist Freude und Leid, das Produkt unseres Karmas. Und das können wir nicht verhindern. Gibt es Menschen, die leiden das ganze Leben? Wie Prabhupada heute Morgen erwähnt hat in der Erläuterung. Eine chronische Krankheit. Wird jemand geboren mit chronischer Krankheit? Man kann überhaupt nichts dagegen tun. Und da gibt es Menschen, die werden geboren und gleich mit einem goldenen Löffel im Mund. Und die kriegen gleich ihren Brei mit einem goldenen Löffel. Die werden in reichen Familien geboren. Und die brauchen sich überhaupt nicht zu bemühen. Da gibt es Menschen, die arbeiten das ganze Leben wie die Esel und bleiben immer arm. Und andere tun überhaupt nichts. Ne? Und die werden rein, sind einfach reich. Ne? Die gewinnen plötzlich in der Lotterie und haben plötzlich ein paar Millionen. Ne? Oder denen läuft dann läuft einfach alles, wie sagt man, nach Wunsch, alles ab. Ne? Die sind schön. Ne? Es gibt Länder, wo die Menschen unheimlich hässlich sind. Ne? Von Natur aus sind sie einfach völlig verunstaltet oder hässlich. Ja, da gibt es Gegner, wo die Menschen nämlich dumm sind. Ja. Thick sind, wie immer. Ja. Dick. Wie sagt man? Ja. Brett vom Kopf. Ja. Die einfachsten Dinge nicht verstehen können. Ja. Das gibt es auch. Ja. Oder da gibt es Länder, die haben ständig politische Probleme. Ja. Korruption, Ausbeutung. Und da verschwinden Leute, sie gefoltert und alles. Und man kann das sehen, da gibt es Länder. Zum Beispiel kann ich mich an ein Land in Südamerika erinnern. Da ist ständig Guerilla. Wie sagt man Guerilla? Ständig Bomben, da werden Leute entführt. Ne, oder verschwinden, werden getortured. Wie sagt man?
Entführt.
Gequält. Und dann haben sie dann nach einiger Zeit, oder haben schon viel, oft Wechsel gehabt, politische Wechsel gehabt, nur Regierungswechsel und so weiter. Das war erst eine Militärdiktatur, da haben sie so viele Schwierigkeiten gegeben den Leuten. Und dann haben sie sich befreit von der Militärdiktatur und entschieden, das politische System wieder normal zu werden. Und dann gab es ein Heavy Epping! Heavy Epping! Und das letzte Mal, als ich da war, das war letztes Jahr, Ende des letzten Jahres war ich da. Da war ich in dem Tempel, war ich ungefähr eine Woche in dem Tempel, haben wir gepredigt, Harinam gemacht und alles. Und als ich weg war, ein paar Tage später, als ich weitergereist war, da gab es in der Stadt, das ist eine Riesenstadt, die liegt mitten in den Bergen, da gab es riesige, also unheimliche Regenfälle und der ganze Schlamm kam von den Bergen. Wie sagt man? Schlamm, wie bei Schlamm. Ja, und da wurden ganze Teile der Stadt, die wurden einfach weggespült, die ganzen Leute verschwanden. Nun, da haben sie so große Bemühungen gemacht, ihr politisches System zu verändern. Aber ihr Karma nicht. Und da gibt es so viel, auch in dem gleichen Land. Da werden so viele Leute entführt. So wie da irgendjemand reich erscheint und er hat keine Leibwächter bei sich die ganze Zeit. Wird entführt. Oder die haben schon so viele europäische oder Touristen entführt in dem Land. Wie sie dann nun verkaufen sie oder was man lösen die ein gegen große oder Unsummen von Geld. Das ist schlechtes Karma. Man kann nicht das schlechte Karma verändern, damit man einfach nur die an der Oberfläche ein paar kosmetische Korrekturen macht. In Form von politischen Arrangierungen oder indem man Geld von den reichen Ländern holt, um die Armen zu essen zu geben und so weiter. Das ist keine Lösung, sondern das kommt vom Karma. Wenn man jemanden sündhaft gelebt hat, dann nimmt er Geburt. Er erscheint an solchen Orten, wo das kollektive Karma sich manifestiert. Wenn man genau da geboren, wo irgendwann ein Erdbeben ist, an dem man plötzlich verschwindet. Oder man wird geboren in einem Land, wo es Überschwemmung gibt und wo man unter der Überschwemmung leidet. Oder man wird in einem Land geboren, wo man plötzlich in eine Gaskammer kommt. All diese Dinge, das ist alles Karma. Und wir können uns nicht befreien von Karma. Einfach durch Manipulation. Dass wir gewieft sind oder intelligent sind. Oder wie sagt man, erfahren daran sind, die Materie zu manipulieren. Sondern wir können unser Karma befreien durch fromme Handlungen. Und wenn wir uns befreien wollen von einem Karma und frei werden wollen vom Samsara, dann sollten wir die Anweisung des Herrn befolgen. Ich will zum Beispiel in der Bhagavad Gita offenbart werden. Oder Krishna erklärt uns hier, der Bhagavad erwähnt in der Erläuterung, zweimal erwähnt er diese Verse aus der Bhagavad Gita. Wann immer das religiöse Leben verfällt und die Religiosität überhandelt, zu der Zeit erscheine ich. Und dann heißt es weiter im nächsten Vers: Palichanaya Sadunam Vinashaya Chaluskitam. Sambhavami Yuge. Um die Frommen zu befreien und die Schurken zu vernichten. Und die Sadhus, Sadhunam, Eduskritam, die Frommen zu befreien und die Schurken zu vernichten, erscheine ich in jedem Zeitalter. Um die Prinzipien des Dharma, Sambhavami, Yuge, erscheine ich in jedem Zeitalter, Yuge, in jedem Zeitalter, um die Prinzipien der Religion wieder einzuführen. Wenn wir vom Prinzip der Religion sprechen, in Bezug auf die Bhagavad Gita, dann sind das nicht religiöse Prinzipien, wie wir sie vielfach in der westlichen Welt finden. Das ist im Grunde nicht Sanatan Dharma, sondern das sind zeitweilige religiöse Prinzipien. Denn Sanatan Dharma sind die ewigen religiösen Prinzipien, die immer wieder erneuert werden, die ewig sind, immer wieder erneuert werden müssen. Und diese religiösen Prinzipien kann nur der höchste Herr erneuern. Entweder kommt er selber, oder schützt seine Vertreter, um diese Prinzipien wieder einzuführen. Ja, und das ist ein sehr interessanter Punkt, ne, dass Krishna seine Sadhus oder seine Gottgeweihten, oder die Heiligen, die Frommen befreit, ja, und die Schurken vernichtet. Oder Krishna benutzt das Wort Sadhu. Sadhu. Und dieses Wort Sadhu, oder dieser Begriff Sadhu, wird sehr ausführlich erklärt im Srimad Bhagavatam. Kapila Muni hat uns dieses Wort Sadhu erklärt. Nämlich, dass ein Sadhu mit gewissen Qualitäten geschmückt ist. Sadhu Bhushana. Sadhu Bhushana. Bhushana bedeutet Ornament, Schmuckstück. Und das heißt, dass die Sadhus mit folgenden Schmuckstücken geschmückt sind, mit Qualitäten geschmückt sind. Das ist einmal die Tikshava Kanunika Sugida Sadavadihina Machata Shatrava Shantin Sadhava Sadhu Bhushana. Die erste Qualität eines Sadhus ist, dass er sehr tolerant ist, die Tikshava. Die Tikshava Kanunika, das ist der Freund aller Lebewesen, zugemherzig gegenüber, wir sind gegenüber allen Lebewesen. Oder wie heißt man im Deutschen?
Wohlgesonnen.
Er ist allen Lebewesen wohlgesonnen. Und der Dikshava Kadunika, Surida Sarvadehina, Suridam bedeutet, er ist der Freund oder wohlmeinende Freund aller Lebewesen. Suridam Sarvadehina. Sarva bedeutet aller und Dehinam bedeutet aller Lebewesen. Suridam Sarvadehina, Ajatashatrava. Ajatashatrava bedeutet, dass er keine Feinde hat. Da mag es so viele Menschen geben, die neidisch sind auf ihn. Aber der Sadhu ist niemals neidischer Mann. Man kann nur ein Freund aller Lebewesen sein, ohne Feinde. Oder lässt man keinen Menschen als seinen Feind an, wenn man nicht neidisch ist. Oder wenn es keine Eifersucht oder keinen Wettbewerb gibt. Nur so, das heißt, der Sadhu ist Suridam Salvade Ajata Shatrava, keine Feinde. Dikshava Karunika Sugida Ajata Shatrava Shantim. Ist immer friedlich, ungestört. Nur von den Einflüssen der materiellen Welt, von den Einflüssen der Schadensweise der materiellen Natur. Suridam Shanti Sadhava. Sadhava. Sadhava bedeutet, dass ein Sadhu niemals spekuliert, sondern bewegt sich immer auf der Grundlage von Guru oder von Sadhu, Shastra Guru. Vor allen Dingen auf der Grundlage von Shastra. Alles, was er tut, alles, was er sagt, gründet auf Shastra. Nur auf den Heiligen Schrift. So, das sind die Qualitäten, die Kapila Muni erwähnt. Was ein Sadhu ist, was die Qualität eines Sadhus ist. Und du Skritina, ein Schurke oder ein Dämon, wird auch beschrieben. Gib mir mal die Parapien. Da werden die dämonischen Qualitäten beschrieben. Im 16. Kapitel der Parapita finden wir die göttliche und die dämonische Natur. Und da göttliche Qualitäten erwähnt. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach: Furchtlosigkeit, Läuterung des Daseins, Kultivierung spirituellen Wissens, Mildtätigkeit, Selbstbeherrschung, Darbringung von Opfern, Studium der Leben, Entsagung, Einfachheit, Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Freisein von Zorn, Entsagung, Ausgeglichenheit, Abneigung gegen Fehlerfinden, Mitleid mit allen Lebewesen, Freisein von Habsucht, Freundlichkeit, Bescheidenheit, feste Entschlossenheit, Stärke, Nachsicht, Standhaftigkeit, Sauberkeit und das Freisein von Neid und dem leidenschaftlichen Verlangen nach Ehre. Diese transzendentalen Eigenschaften und Nachkommen Bharatas zeichnen heilige Menschen aus, die von göttlicher Natur sind. Und dann, Bhagavan erklärt nochmal jede dieser Qualitäten, die sie ausführen. Seitenlange Erklärung. Sechs Seiten. Erklärung. Und dann sagt Krishna: Stolz, Überheblichkeit, Selbstgefälligkeit, Zorn, Grobheit und Unwissenheit. Diese Eigenschaften gehören zu denen, die von dämonischer Natur sind. Das Sohn Kritis. Die transzendentalen Eigenschaften führen zur Befreiung, wohingegen die dämonischen Eigenschaften Gefangenschaft verursachen. Sorge dich nicht, o Sohn Pandus, denn du bist mit den göttlichen Eigenschaften geboren. O Sohn Kritas, in dieser Welt gibt es zwei Arten von erschaffenen Wesen. Die einen nennt man göttlich und die anderen dämonisch. Ich habe dir bereits ausführlich die göttlichen Eigenschaften erklärt. Jetzt höre jetzt von mir über die dämonischen. Jetzt kommt ein sehr bekannter Vers. Pavitim cha, nibritim cha, janana viduda shuda, nashochanna pichacharo na satyam te shuvityate. Diejenigen, die dämonisch sind, wissen nicht, was getan werden muss und was nicht getan werden darf. In ihnen ist weder Sauberkeit noch richtiges Verhalten, noch Wahrheit zu finden. Sie sagen, die Welt sei unwirklich. Sie habe keine Grundlage und es gebe keinen Gott, der sie beherrsche. Sie sagen, sie sei durch sexuelles Verlangen erzeugt worden und habe keine andere Ursache als Lust. Weil die Dämonen, die sich selbst ausgeliefert sind und die keine Intelligenz besitzen, sich nach solchen Schlussfolgerungen richten, gehen sie unheilvollen, abscheulichen Tätigkeiten nach, die dafür bestimmt sind, die Welt zu zerstören. Und Paul hat eine sehr schöne Erläuterung dazu gesagt. Die Dämonen gehen Tätigkeiten nach, die die Welt ins Verderben stürzen werden. Der Herr sagt hier, dass sie unintelligent sind. Die Materialisten, die keine Vorstellung von Gott haben, glauben, sie würden Fortschritt machen. Doch gemäß der Bhagavad Gita sind sie unintelligent und ohne jede Vernunft. Sie versuchen die materielle Welt bis zum Äußeren zu genießen und erfinden daher immer wieder etwas Neues für die Befriedigung ihrer Sinne. Ihre materialistischen Erfindungen gelten als Fortschritt der menschlichen Gesellschaft. Doch als Folge solcher Erfindungen werden die Menschen immer gewalttätiger und grausamer. Grausam zu Tieren und grausam zu anderen Menschen. Sie haben keine Ahnung, wie sie sich anderen Lebewesen gegenüber verhalten haben. Daher ist unter solchen dämonischen Menschen das Töten von Tieren etwas Selbstverständliches. Diese Menschen müssen als Feinde der Welt angesehen werden, weil sie früher oder später etwas erfinden oder erschaffen werden, was allen die Vernichtung bringen wird. Indirekt sagt dieser Vers die Erfindung der Nuklearwaffen voraus, auf die heute die ganze Welt so stolz ist. Jeden Augenblick kann ein Krieg ausbrechen, in dem diese atomaren Waffen verheerenden Schaden anrichten können. Solche Dinge werden eins allein für die Zerstörung der Welt geschaffen. Und das wird hier angedeutet. Derartige Waffen werden erfunden, wenn die menschliche Gesellschaft gottlos ist. Sie sind nicht für den Frieden und den Wohlstand der Welt bestimmt. Und dann geht es weiter in der Bhagavad-Gita-Texte. Die Dämonen, die bei unersättlicher Lust Zuflucht suchen und von Stolz und falscher Ehre berauscht sind, befinden sich auf diese Weise in tiefer Illusion. Bezaubert vom Unbeständigen sind sie immer unrein Tätigkeiten verschworen. Sie glauben, die Sinne zu befriedigen sei die vorrangigste Notwendigkeit für die menschliche Zivilisation. So sind ihre Ängste und Sorgen bis an ihr Lebensende unermesslich. Durch ein Netz von Tausenden und Abertausenden von Wünschen gebunden und erfüllt von Lust und Zorn, verschaffen sie sich mit unrechtmäßigen Mitteln Geld für Sinnbefriedigung. Der dämonische Mensch denkt, so viel Reichtum besitze ich heute und nach meinen Plänen werde ich noch mehr erlangen. So viel gehört mir jetzt und es wird in Zukunft mehr und mehr werden. Dies ist mein Feind. Und ich habe ihn umgebracht. Und meine anderen Feinde werden ebenfalls getötet werden. Ich bin der Herr über alles. Ich bin der Genießer. Ich bin vollkommen, mächtig und glücklich. Ich bin der reichste Mann, umgeben von adligen Verwandten. Es gibt niemanden, der so mächtig und glücklich ist wie ich. Ich werde Opfer darbringen. Ich werde einige Spenden geben. Und so werde ich genießen. Auf diese Weise sind solche Menschen durch Unwissenheit verblendet. Selbstgefällig und immer unverschämt, von Reichtum und falscher Ehre verblendet, führen sie manchmal voller Stolz Opfer durch, die nur dem Namen nach Opfer sind und beachten dabei weder Regeln noch Vorschriften. Verwehrt durch falsches Ego, Stärke, Stolz, Lust und Zorn, werden die Dämonen neidisch auf die höchste Persönlichkeit Gottes, die in ihrem eigenen Körper und in den Körpern der anderen gegenwärtig ist und lästern der wirklichen Religion. Die neidischen und boshaften, die niedrigsten unter den Menschen werfe ich unaufhörlich in den Ozean des materiellen Daseins, in die verschiedenen dämonischen Arten des Lebens. Da solche Menschen immer wieder unter den dämonischen Lebensformen geboren werden, nur Sohn Kuntis, können sie sich mir niemals nähern. Nach und nach sinken sie in die abscheulichsten Formen des Daseins hinab. Es gibt drei Tore, die zur Hölle führen: Lust, Zorn und Gier. Jeder vernünftige Mensch sollte diese drei Dinge aufgeben, denn sie führen zur Erniedrigung der Seele. Diejenigen, die diesen drei Toren zur Hölle entgangen, derjenige, der diesen drei Toren zur Hölle entgangen ist, O Sohn Kuntis, führt Handlungen aus, die ihn zur Selbstverwirklichung erheben und erreicht so allmählich das höchste Ziel. Wer die Anweisung der Schriften missachtet und nach seinen eigenen Launen handelt, erreicht weder Vollkommenheit noch Glück, noch das höchste Ziel. Man sollte daher anhand der Unterweisung der Schriften lernen, was Pflicht und was nicht Pflicht ist. Wenn man diese Regeln und Vorschriften kennt, sollte man so handeln, dass man allmählich erholen wird. Hiermit enden die Bhakti-genannte Erläuterung zum 16. Kapitel und so weiter. Interessant, ne?
Ist alles da.
Shilababhakti! Oh, haben wir gefragt? Sehr langes Morgenprogramm wieder heute gemacht. Von Viertel nach sieben. Fast 2 Stunden. Ja? Wollt ihr was sagen?
Ja, wolltest du was sagen?
Ich wollte was sagen. Gerade wenn man solche Sachen liest und über, also ich bin ja seit 3 Jahren Devotee.
Erst seit 3 Jahren? Woher warst du das? Ja, ich weiß nicht. Also im vorhergegangenen Leben schon mal Devotee warst.
So wie ich den letzten 20 Jahren gelebt habe, weiß ich, dass ich wahrscheinlich keiner war.
So what?
Weil ich habe genau diese...
Hast du dich identifiziert mit dem Menschen?
Was du jetzt gerade vorgelesen hast mit dem dummen Menschen eingetragen.
So ist es. Ich habe mich auch damit identifiziert. Was der Papa sagt uns jetzt, oder der Vers, der letzte Vers in diesem Kapitel sagt, dass man den... eine Anweisung der Schriften folgen sollte, dass man in dieser Weise ganz allmählich erhoben wird. Das ist unsere einzige Hoffnung. Papa hat auch dazu erklärt, dass besonders im Kali Yuga haben wir sozusagen 2 Naturen in unserem Herzen. Das ist einmal die göttliche Natur und die dämonische Natur. Und er erklärt der Papa, wenn wir Gemeinschaft haben mit dämonischen Lebewesen, dann kommt die dämonische Natur in manifestiert. Und wenn wir Gemeinschaft haben mit heiligen Personen, dann kommen die göttlichen Qualitäten, die göttliche Natur manifestiert. Deshalb ist Gemeinschaft das Wichtigste für uns. Nun, Prabhupada hier spricht, dieses Kapitel in der Bhagavad Gita, das über die dämonischen Qualitäten spricht, ist im Grunde heute ganz plastisch. Das ist heute ganz praktisch. Das ist die Gesellschaft, eine Art mehr und mehr. Ja. Aber man sieht auch zur gleichen Zeit, dass es verschiedene Gruppen gibt in der Gesellschaft. Da gibt es eine Gruppe von Menschen, die sind nur heute, ich weiß nicht, wo früher war, aber nur die sind mehr und mehr inspiriert von der Schamensweise der Reinheit, die bekommen mehr und mehr Kraft. Ja, Krishna. Und dann gibt es andere, die ihren Atem einfach meinen. Ja, zum Beispiel gibt es heute, wo der Vers davon sprach, die Dämonen zitiert. Ich bin der Größte, ich bin der Stärkste. Den Feind haben wir getötet. Den anderen will ich auch noch töten, die auch noch so einen Weg bringen. Da gibt es heute Organisationen, oder wie sagt man, Multis, wie sagt man Multis? Multi, Riesenkonzerne, die über die ganze Welt existieren. Und die mehr und mehr kleine Betriebe aufkaufen, die mächtiger und mächtiger werden. Zum Beispiel die ganzen großen, wie sagt man, die Markt, wie sagt man das im Deutschen, die ganzen, diese Plätze, wo man hingeht, wo sie alles verkaufen, diese Riesen, wie sagt man, diese Riesen Supermärkte, ne, die größer und größer und größer werden und die ganzen kleinen Geschäfte gehen alle, ne, die können alle die Preise nicht, die können alle nicht konkurrieren mit diesen Riesenbetrieben. Das ist im Grunde der Wunsch. Es ist keine Notwendigkeit, dass jemand so viel Geld ansammelt. Ich war gerade in, wo war das? In einer Stadt in Südamerika. Einfach in Sao Paulo war das. Da haben die Wohnungs mir, da hingen an allen öffentlichen Plätzen, an den Flugplätzen, hingen Bilder von einer Person, der gesucht wurde. Das war einer der obersten Richter, vom obersten Gerichtshof. Ne? Und er hatte durch Korruption, hatte der Millionen oder hunderte von Millionen Dollar, hat er sich ergaunert. Und ich habe eher in der Sprache mit den Devotees darüber. Was will ein Mensch mit Hunderten von Millionen von Dollar? Total Wahnsinn. Mit einer Million, mit 2 Millionen. Oder so mit 1 Million. Kannst du alles machen, was du willst, oder? Was denkst du?
Für mich alleine schon, muss man.
Ja.
Denkt dann nicht an dich alleine.
Oder angenommen, du hast 10. Ne? 10 Millionen. Da kannst du schon gar nicht mehr, die kannst du gar nicht mehr ausgeben, so viel es ist. Aber hunderte von Millionen zu ergaben. Ne? Das ist total Größenwahnsinn. Dämonisch. Ne, man sieht das mehr und mehr in der Welt heute. Ne? Die ganzen großen Konzerne und so. Zum Grunde sind das dämonisch. Da stehen Dämonen dahinter, ne? Die einfach reich und mächtig werden wollen. Und ohne Vernunft. Wozu? Nur so reich sein. Wozu so mächtig werden? Wozu? Ja. Nur um diesen selbstischen Wunsch nach Kontrolle und nach Sinnbefriedigung zu finden. Das ist alles. Oder? Ja. Und die Shastras sagen, dass der Wunsch nach Macht noch stärker ist als der Wunsch nach Sinnbefriedigung. Das ist ein größerer, wie sagt man, eine größere Befriedigung, mächtig zu sein, über viele zu herrschen, andere zu kontrollieren, an der Spitze zu stehen. Auf in die Richtung. Wozu? Ne? Das fragt man sich ganz allgemein. Wozu? Ne? Wozu der ganze Erde? Wo die ganze. Ganz exil. Abgesehen davon, wenn man dann so viel Geld hat, kann man gar nicht mehr alleine über die Straße gehen. Muss man noch Leibwächter haben, dass man nicht gekidnappt wird, entführt wird. Ne? Und dann kommen auch so viele falsche Freunde, die werden angezogen. Ne? Wenn man viel Geld hat, dann kommen so viele Scheinheilige und so viele Betrüger und Heuchler. Man ständig umgeben von einer riesigen Masse von Leuten, die im Grunde mit einem selbst gar nichts anfangen können. Die nur einfach interessiert sind im Geld. Sondern in der Position, in der Macht. Ja. Aber das ist halt ein Phänomen der Zeit. Symptome der Zeit, das ist erscheinungsvoll. Wenn die Leidenschaft vorherrscht, dann sind die Menschen, wenn die Menschen sehen, ist Energie, ist Reichtum, Sinnbefriedigung, Position. Nur wenn die Erscheinungsweise Reinheit vorherrscht und dominiert, dann ist die Selbsterkenntnis nur schön im Zentrum. Entwicklung von Wissen, Verleuchtung, Gottesbewusstsein. Und wenn die Erscheinungsweise der Unwissenheit herrscht, wo vorher schon alles Chaos. Ja, dann kann keiner mehr keinem trauen. Dann wird es wie im Dschungel. Ja, wie unter den wilden Tieren. Oder wie Prito mal sagt, dann wird es wie zum Zoo. Wenn ein ganzes Zimmer füllst, eine ganze Halle füllst mit Tieren, mit wilden Tieren. Ein paar Kühe, Hunde, Schweine. Löwe, eine Schlange und ein paar Habichte und ein paar Dien, Adler, Geier und so weiter. Und du machst dazu, ne? Machst zu und gehst. Ne? Gehst weg von der Zeit und kommst wieder. Dann werden da keine feinen Nationen mehr gebildet worden sein, ne? Sondern mehr Mord und Totschlag. Weil es von gut sein. Und genauso, wenn die Menschen in Erscheinungsweise der Unwissenheit mehr und mehr auf die, ne, die Erscheinungsweise Unwissenheit von Tamaguna, dann wird das einfach, das nur noch überlebt nur noch der Stärkste. Das wird wie im Dschungel. Ne? Und das sieht man mehr und mehr. Das ganze, die ganze Mafia-Bewusstsein und Korruption und all diese Dinge sind alle Produkte von Erscheinungsweise. Es gibt viele Gegenden in der Welt, wo man gar nicht mehr einfach so ungestört hingehen kann oder über die Straße gehen kann, ohne dass man belästigt wird oder überfallen wird oder geraubt wird. Und das ist das Prinzip. Des Dschungels. Und hier kommt es auch mehr und mehr. Nur über die Jahre, wenn man so gereist ist in der dritten Welt, und man hat so gesehen, wie die Leute so, wie sagt man so, diese Unsicherheit, die überall herrscht, ne? Dass überall Leute ihre Leibwächter haben, dass sie in den Gegenden, wo die Reichen leben, riesen Mauern und ihre Grundstücke haben und so weiter. Und das sieht man hier mehr und mehr auch. Man sieht zum Beispiel bei den Kaufhäusern, das gab es früher nicht. Wenn du in ein Kaufhaus heute gehst, hier in Deutschland auch, da wirst du sofort, ne, nur wenn du rausgehst, weil das ist gemustert. Da stehen so Wachen an den Eingängen. Ne? Ne? Und wenn du eben verdächtig bist, dann halten sie dich an, dann durchsuchen sie deine Tasche und so weiter. Ne? Schon gesehen. Ne? In Südamerika gibt es viele Länder, da kann man in keine Bank gehen, ohne dass man gecheckt wird. Ohne dass man direkt gecheckt wird. Vor allem, wenn man ein bisschen verdächtig ist, wenn man keinen Anzug an hat und keinen Aktenkoffer hat. Ja. Oder in allen Geschäften, Großmärkten, in Juweliergeschäft, kommst du gar nicht rein, da wirst du immer gecheckt, durch das Fenster wirst du gecheckt, ne, wird gecheckt, wer du bist, wo du herkommst und so weiter, bevor du überhaupt reingelassen wirst. Und zum Beispiel auch in Peru, ne, in Lima, da gibt es Stadtteile, wo die reichen Leute leben. Da haben die alle um ihre Häuser, haben die Hochleitungs, wie sagt man, Spannung auf ihren Zäunen. Nicht nur Gitter, sondern Hochspannungsleitung. Und wenn du in so einem Haus drin bist, ne, und machst ein Programm, ne, und du guckst ein bisschen rum, so, ne, kommst dir vor wie so im Gefängnis oder im KZ. Ne. So viel Angst haben die Leute. So viel Angst. Da haben sie sogar in vielen Stellen in Südamerika, haben sie in den Gegenden, in den Wohngegenden, da vertrauen sie gar nicht der Polizei, weil die Polizei ist selber so korrupt, ne? Sondern da haben sie ihre eigene Polizei. Ne? Da bezahlen sie ihre eigenen Wachen, die bewachen so die ganzen Wohnbezirke, die haben so kleine Häuschen stehen, haben meist einen Hund noch dabei. Ne? Und einen angeketteten Revolver, damit ihn keiner klaut. Ja. Ja. Und dann werden die Leute gezwungen, in der Gegend, wo sie wohnen, sind die gezwungen, beizutragen für die Wachgemeinschaft. Sonst kann das passieren, dass die dann einen Dieb schicken, um dich dazu zu zwingen, dass du auch was bezahlst für den Schutz. Kali Yuga. Der Scham ist eigentlich Unwissenheit. Okay, jetzt hören wir auf.